Liebe Gemeinde, den Predigttext haben wir eben als Evangeliumslesung gehört. Und ja, mir ist als erstes ein Satz eingefallen. Selber schuld. Es sind nur zwei Worte, doch können sie unglaublich wehtun. Diesen Satz haben wir vermutlich alle schon einmal gehört. Vielleicht wurde er uns gesagt. Vielleicht haben wir ihn selbst schon einmal ausgesprochen. Ein Kind rennt über einen Waldweg, stolpert über eine dicke Wurzel und schlägt sich das Knie auf. Selber schuld, musstest du auch so schnell rennen? Das Knie blutet, die Tränen laufen. Und statt Trost heißt es, selber schuld, hättest du besser aufgepasst. Ein Mensch bittet auf der Straße um Geld für etwas zu essen. Selber schuld, hättest du nicht so viel getrunken. Jemand erhält die Diagnose Lungenkrebs. Hat er geraucht? Oder jemand verliert seine Arbeit? Der hat seine Arbeit sicher nicht umsonst verloren. Da wird schon etwas dran gewesen sein. Eine Ehe zerbricht. Die hätten sich eben mehr Mühe geben müssen. Die haben überhaupt nicht aneinander gearbeitet. Eine Familie erzählt, dass ihr Kind mit einer Behinderung geboren wurde. Und manchmal steht unausgesprochen die Frage im Raum: Womit habt ihr das verdient? Es scheint fast so, als könnten wir Leid nur ertragen, wenn wir jemanden finden, der dafür verantwortlich ist. Hauptsache, die Welt bleibt für uns erklärbar. Wir können das Unbegreifliche kaum aushalten. Genau mit dieser Frage beginnt auch unsere Geschichte. Jesus sieht einen Menschen, der seit seiner Geburt blind ist. Er sitzt am Weg, nicht erst seit gestern. Nicht durch einen Unfall, nicht wegen seines Alters, blind seit seiner Geburt. Wie viele Menschen mögen täglich an ihm vorbeigegangen sein? Wie viele haben ihn angesehen und doch nicht wirklich gesehen? Jesus sieht diesen Blinden. Die Jünger sehen denselben Menschen, aber sie sehen zuerst ein theologisches Problem. Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Wer ist schuld? Nicht. Wie geht es diesem Menschen? Auch nicht. Was braucht er? Nicht einmal, wie können wir ihm helfen? Sondern wer trägt die Verantwortung für dieses Leid? Diese Frage war damals keineswegs ungewöhnlich. Viele glaubten, Krankheit sei eine Strafe Gottes. Wenn jemand schwer litt, musste irgendwo eine Schuld verborgen sein. Schon Hiob musste diese Erfahrung machen. Nachdem er innerhalb kürzester Zeit seinen Besitz, seine Kinder und schließlich auch seine Gesundheit verloren hatte, kamen seine Freunde. Sie wollten helfen, aber ihre Hilfe bestand vor allem darin, Erklärungen zu finden. Irgendetwas musst du falsch gemacht haben. Gott straft doch keinen Gerechten. Hiob widerspricht. Und am Ende spricht Gott selbst. Interessanterweise beantwortet Gott keine einzige Warum-Frage. Er erklärt Hiob nicht das Leid. Er zeigt ihm seine Schöpfung. Er macht deutlich, du Mensch kannst nicht alle Zusammenhänge überblicken. Und ehrlich gesagt, ganz fremd ist uns dieses Denken auch heute nicht. Wir fragen vielleicht nicht mehr nach einer Strafe Gottes, aber wir suchen trotzdem nach einer Erklärung. Warum ist diese Ehe zerbrochen? Warum ist dieser Mensch abhängig geworden? Warum ist dieses Kind krank? Warum erfährt diese Familie so viel Leid? Und oft folgen auf das Warum sofort unsere Urteile. Dabei kennen wir die Geschichte eines Menschen oft gar nicht. Jesus beendet dieses Denken mit einem einzigen Satz. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Mit einem Mal bricht das ganze Gebäude der Schuldzuweisung zusammen. Jesus zerbricht hier, er versucht es zumindest, ein ganzes religiöses Denksystem. Jesus sagt nicht, warum der Mann blind geboren wurde. Er erklärt nicht die Ursache des Leids. Er sucht keine Rechtfertigung für Gottes Handeln. Er beantwortet die Warum-Frage nicht. Stattdessen richtet er den Blick in eine ganz andere Richtung. Nicht zurück, sondern nach vorn. Nicht, wer war schuld, sondern was kann jetzt geschehen? Das ist ein erstaunlicher Perspektivwechsel. Wir Menschen schauen oft in die Vergangenheit. Jesus schaut in die Zukunft. Wir fragen nach Ursachen. Jesus fragt nach Möglichkeiten. Wir suchen den Schuldigen. Jesus sucht den Menschen. Und noch etwas fällt auf. Der Blinde hat Jesus gar nicht um Hilfe gebeten. Er ruft nicht. Er bittet nicht. Er scheint sich längst mit seinem Schicksal abgefunden zu haben. Die Initiative geht allein von Jesus aus. Er sieht den Mann. Er bleibt stehen. Er spricht ihn an. So beginnt Gottes Handeln oft, nicht mit unserer Suche nach Gott, sondern mit Gottes Suche nach uns. Dann tut Jesus etwas, das uns zunächst eher befremdet. Er macht aus Erde Speichel und einen Brei und streicht ihm den Blinden um die Augen. Wenn wir ehrlich sind, denken wir wahrscheinlich zuerst, wie eklig ist das denn? Doch gerade darin liegt etwas Überraschendes. Jesus bleibt nicht auf Abstand. Er macht sich nicht die Hände sauber, sondern er macht sie schmutzig. Er scheut keine Berührung. Er kommt diesen Menschen so nah, wie es überhaupt möglich ist. Näher, als es viele seiner Zeitgenossen jemals getan hätten. Während andere über den Blinden reden und nach seiner Schuld fragen, berührt Jesus ihn. Er begegnet ihm mit einer Nähe, die ihm seine Würde zurückgibt. Aber Jesus tut noch etwas. Er macht den Mann nicht einfach gesund. Er beteiligt ihn. Er sagt, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Der Blinde muss aufstehen, losgehen. Er muss vertrauen, obwohl er noch nicht sieht. Er fragt nicht nach einer Erklärung. Warum gerade dieser Teich? Er lässt es geschehen, er lässt sich senden. Der Evangelist Johannes fügt eine merkwürdige Bemerkung hinzu. Siloa heißt übersetzt der Gesandte. Warum erklärt er ausgerechnet diesen Namen? Weil er auf Jesus hinweist. Im Johannesevangelium bezeichnet Jesus sich immer wieder als den vom Vater Gesandten. Der Gesandte schickt den Blinden also zum Teich Gesandter. Ein schönes Wortspiel. Der Gesandte sendet. Und der Blinde lässt sich senden. Er wird vom Bettler zum Handelnden. Vielleicht beginnt das Wunder genau dort. Noch bevor er sehen kann, vertraut er. Noch blind macht er sich auf den Weg. Sein Glaube zeigt sich nicht darin, dass er alles versteht, sondern darin, dass er losgeht. Vielleicht mit ein paar Zweifeln, aber trotzdem voller Hoffnung auf eine Zukunft. Jesus legt uns nicht fest auf unsere Vergangenheit. auf Schuld, auf eine Krankheit oder Brüche in unserem Leben, sondern er ruft uns in eine neue Zukunft. Und genau darin zeigen sich Gottes Möglichkeiten. Nicht darin, dass Gott Leid geschickt hätte, sondern darin, dass Gott einem leidenden Menschen begegnet. Gottes Werke geschehen dort, wo Menschen nicht mehr allein gelassen werden, wo Schuldzuweisungen verstummen, wo Barmherzigkeit beginnt. Am Ende kann der Mann sehen. Doch Johannes erzählt dieses Wunder nicht einfach als medizinische Heilung. Für ihn ist es ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass Jesus das Licht der Welt ist. Wo Jesus Menschen begegnet, wird nicht nur das Augenlicht heller. Auch unser Blick verändert sich. Wir sehen nicht mehr zuerst Fehler oder Schuld, nicht zuerst Versagen, sondern den Menschen. Natürlich tragen wir manchmal Verantwortung für das, was geschieht. Wir machen Fehler, wir verletzen andere, wir treffen schlechte Entscheidungen, wir machen uns schuldig. Die Bibel verschweigt das nicht. Aber selbst dort hört Jesus nicht auf, Zukunft zu eröffnen. Er reduziert keinen Menschen auf seine Vergangenheit. Nicht die Ehebrecherin, nicht Petrus, nicht Zachäus, nicht den Schächer am Kreuz und schließlich auch nicht uns. Wir dürfen aus der Vergebung leben. Die Jünger sehen einen Fall, die Gesellschaft sieht einen Bettler, die Theologen sehen eine Schuldfrage. Jesus sieht einen Menschen. Er möchte unser Wertesystem verändern. Er wünscht sich, dass wir mehr mit dem Herzen sehen. Mit unserem Herzen verändert sich unser Blick auf die Welt. Und genau diesen Blick möchte er seinen Jüngerinnen und Jüngern und uns auch schenken. Jesus fragt nicht zuerst, was stimmt mit diesem Menschen nicht? Er fragt, wie kann diesem Menschen Leben geschenkt werden? Jesus zeigt uns einen Gott, der nicht zuerst nach Schuld sucht, sondern den Menschen sieht, ihm nahe kommt, ihn in Bewegung setzt und ihm Zukunft schenkt. Er zeigt uns einen Gott, der seine Zuwendung und Liebe nicht an Bedingungen knüpft. Als Jesus ans Kreuz genagelt wird, wird endgültig sichtbar, Leid und Schuld gehören nicht zwingend zusammen. Nicht so, wie die Menschen damals dachten. Und auch nicht so, wie wir es manchmal noch denken. Jesus selbst stirbt schuldlos. Und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch darauf bekommt er keine Antwort. Aber Gott lässt es nicht beim Kreuz. Er schenkt Jesus den Ostermorgen, eine neue Zukunft. Licht, wo vorher nur dunkel war. Vielleicht liegt genau darin eine der wichtigsten Botschaften dieses Evangeliums. Nicht jede Frage nach dem Warum lässt sich beantworten. Aber wir müssen auch nicht bei dieser Frage stehen bleiben. Denn jede herausfordernde Situation stellt uns vor andere Fragen oder vor eine andere Frage. Was können wir jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Wo können wir Licht hineinbringen? Wie können wir Licht sein? Wie können wir Gottes Werke sichtbar werden lassen? Vielleicht können wir das Warum nicht ändern oder das Dunkel vertreiben. Vielleicht können wir die Situation auch nicht verändern. Aber wir können entscheiden, was wir daraus machen. Wir können einen anderen Menschen sehen und ihm nahe kommen. Wir können ihm Mut machen und ein kleines Stück Hoffnung schenken. Und wir dürfen darauf vertrauen, auch wenn wir den Weg noch nicht sehen, ist Gott schon da. Und er kann uns einen neuen Weg eröffnen. Das Reich Gottes beginnt genau dort, wo aus einem moralischen Zeigefinger eine helfende Hand wird, wo wir aufhören zu fragen, wer ist schuld, und anfangen zu fragen, wer braucht mich jetzt? Dann wird etwas von Gottes Liebe sichtbar und vor allen Dingen von seinem Licht, mitten in unserer oft dunklen Welt. Wir dürfen aus Gottes Licht leben. In Psalm 36, so haben wir es vorhin gebetet, heißt es: In deinem Licht sehen wir das Licht. Amen.